Moin und herzlich willkommen bei unserer ersten Sondersendung. Mein Name ist Leon Lehrmann, neben mir sitzt Alex.
Hallo, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und heute haben wir eine spannende Sondersendung zu Mythen dabei. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, was unter dem Zentralcampus ist oder wie ihr die meisten Punkte auf StudIP bekommt, dann erfahrt ihr das heute in der Sendung. Leon, hast du schon mal von dem Mythos gehört, dass Avril Lavigne schon seit 2003 gestorben sein soll und einfach durch die Schauspielerin Melissa Vandella ersetzt wurde?
Das klingt aber ziemlich verrückt. Aber ich muss sagen, ich habe davon schon mal gehört, aber ich denke mal, das bleibt auch eher ein Mythos als die wirkliche Wahrheit. Denn beispielsweise als sicherer Beweis wurde angegeben, dass sich der Musikstil verändert hat und sich die Sängerin auf einmal anders gekleidet haben soll. Und das klingt jetzt nicht wirklich,
Überzeugend, ja. Ja, das denke ich auch. Aber Mythen in der Musik an sich, da gibt es ja ganz schön viele, quasi ohne Ende. Aber auch in unserer Uni gibt es einige mystische Orte. Und Leon, du hast dir mit Lisa zusammen die U-Bahn-Station am Zentralcampus angeschaut.
Das ist richtig, denn viele von euch haben ja bestimmt schon mal die sogenannte U-Bahn-Station Zentralcampus neben der SUB gesehen. Wenn man sich die genauer anschaut, also wenn die jetzt gerade mal nicht so verwachsen ist wie gerade, sieht man eine Tür, durch die dann beispielsweise auch mal Hausmeister hindurchgehen. Aber was genau verbirgt sich eigentlich dahinter oder was gibt es unter dem Campus zu sehen? Und was hat es eigentlich mit Mythen bezüglich den anderen Unigebäuden auf sich? Lisa und ich waren für euch im Untergrund des Campus unterwegs und gingen einigen Mythen auf den Grund. Und dafür haben wir für euch eine dreiteilige Reportage vorbereitet.
Aber dann mal rein, die Treppe runter.
Mit diesen Worten von Harald Bachmann von der SUB Göttingen ging es für uns in die unbekannten Tiefen der Uni. Es ging leicht staubige Treppen herab, bevor wir unsere erste Station auf dieser Reise erreichten. Eines der Ausleihmagazine der SUB.
Wow.
Wow. Das ist also nur ein ganz kleiner Teil, was Sie hier sehen.
Also geht das Ausleihmagazin quasi auch noch weiter in den Campus?
Das geht noch weiter. Wir haben hier insgesamt in der SUB knapp 6 Millionen Bücher. Die sind allerdings nicht nur hier am Standort, sondern die sind auch in den anderen Bereichsbibliotheken noch mit und im historischen Gebäude. Und wir haben jetzt mittlerweile alles hier auf diese Rollregale umgerüstet, weil wir dadurch mehr Platz haben und weil die Bestände werden immer noch vergrößert, weil zum Teil auch Bibliotheken verlagert werden und wir müssen das aufnehmen. Und deshalb haben wir das so mehr oder weniger in den letzten Jahren alles auf diese fahrbaren Regale.
Und hier in dem Magazin sind ja die meisten Bücher, ne? Oben ja. im offenen Bereich sind es ja gar nicht so viel.
Ist nicht so viel, das meiste ist alles hier unten.
Also quasi, wenn man ein Buch aus dem Ausleihbestand bestellt, dann kommt irgendjemand hier runter und holt es.
Ja, genau.
Hinter uns musste die Tür dann schnell zu, um keinen Alarm auszulösen. Nach ein paar mehr Treppen abwärts waren wir im dritten Kellergeschoss angekommen. Von dort aus löste sich ein Teil des Mysteriums, als wir in der Tiefgarage der SUB ankamen. Bei den Treppen hoch zum Campus handelt es sich einfach nur um Fluchtwege, wie Harald Bachmann uns erläuterte.
Hier ist es offen, weil das ist ja der Fluchtweg, ne? Ist hier ausgeschildert, wenn es mal irgendwie brennen sollte oder was irgendwie, dann kann man hier auch nach draußen, die Tür muss sich von außen, muss sich hier aufschließen. Da ist praktisch eine Art Panikverriegelung drin, dass man von innen, wenn was ist, kann man hier aber öffnen und man kommt dann jederzeit raus.
Aber jetzt sind wir jetzt in dem Bereich Tiefgarage, ne?
Ja, Tiefgarage, das ist praktisch minus 3.
Ja.
Geschoss minus 3. Es gibt noch ein Geschoss, das ist minus 4. Das ist aber ein reines Technikgeschoss. Und da müsste ich dann auch jemanden vom technischen Dienst mit dazu holen, die da rum. Aber das, glaube ich, brauchen wir nicht unbedingt.
Weil da gibt es technische Anlagen drin, ne? Die eben das Gebäude betreiben.
Unter dem Zentralcampus befindet sich schlicht und ergreifend einfach nur die Tiefgarage der SUB mit den Autos der Mitarbeitenden. So gesehen ist es auch möglich, außerhalb der Treppen in das Untergeschoss zu kommen. Auch wenn wir hier jetzt nicht gerade Metin Tolands geheime Wohnung oder die U-Bahn Göttingens fanden, hat es doch etwas Interessantes, einen Teil der Uni zu sehen, den die meisten Studierenden wohl nicht kennen.
Und den kann man praktisch hier einmal so ganz rumfahren. Hier sind die normalen Ausgänge, wo man jetzt hier in die SUB selber reinkommt, in der Zentralbibliothek. Das sind praktisch die Mitarbeiterzugänge, die morgens ihre Fahrzeuge abstellen, dass die dann zum Arbeitsplatz kommen.
Und wo ist die Einfahrt zum Parkhaus? Also
die Einfahrt? Na gut, die gehen wir einmal ganz rum. Und hier ist praktisch die Einfahrt von der Tiefgarage. Und da hinten ist praktisch die Rückseite von der SUB. Da fährt man die Rampe runter und dann hier rein.
Das Gebäude wurde laut Rainer Bolli, Leiter des Gebäudemanagements, Anfang der 90er Jahre fertiggestellt. Unter dem Campus geht es noch 20 Meter weiter in die Tiefe und um das auszuheben, gab es zwischenzeitlich eine riesige Baugrube auf dem Campus, die auch nicht allzu schnell verschwand.
Aber es gab eben hier, nachdem hier die Gebäude, die hier standen, abgerissen wurden, das war ja so ähnlich wie hier die Archäologie, gab es hier so einzelne Gebäude, war das eine riesige Baugrube, die, ich würde sagen, über 20 Meter tief war, riesig groß. Man kann ja in der Gebäudestruktur sehen, Sie müssen sich immer vorstellen, die Struktur des Gebäudes mindestens noch mal 10 bis 20 Meter in der Verlängerung und in der Breite. Und dann war ein Stillstand. Ich glaube, ein Jahr, ja. Da ging es um die Finanzierung vom Land. Und dann war das wirklich so, dass er nur eingezäunt war, also ein riesiger Krater. Und dann konnte mit dem Bau begonnen werden. Da wurde ein Wettbewerb gemacht seinerzeit. Professor Gerber, das Architekturbüro, hat dann den Wettbewerb gewonnen. Und daraus ist eben diese schöne SUB entstanden.
Auch wenn wir nun wussten, dass sich unter der Suppe nur eine Tiefgarage befindet, blieb das Rätsel über die geheimen Tunnel des Campus ungelöst. Unter ihnen soll es dabei auch einen geben, den die Polizei zum Auflösen eines Aufstands genutzt haben soll.
Und eine Frage, die jetzt noch mit dem Tunnelsystem verbunden ist, ich weiß nicht, wie viel Mythos da auch dran ist, dass so erzählt wird, dass ganz früher, wo ich auch noch ganz, ganz klein war und du wahrscheinlich auch, dass es wohl 2003 mal das Ökonomikum besetzt wurde und die Polizei durch einen Tunnel quasi die Verbarrikadierung aufgehoben hat. Kennen Sie da, wissen Sie da mehr zu?
Das war mal so gewesen, das stimmt. Hier gibt es ja noch Verbindungsgänge durch die Fernwärmenetze. Das sind aber zum Teil nur Kriechgänge. Ja? Also da kann man nicht so locker drin rumgehen. Ne? Also wir haben größere begehbare Tunnel, die sind im Altklinikbereich, weil die noch aus der Zeit des alten Klinikums Ende des 19. Jahrhunderts stammen. Da gibt es also noch gemauerte Gänge, die damals zur Belüftung und auch zur Entsorgung dienten, der Klinikgebäude. Die sind auch nicht alle noch intakt. Einige sind begehbar, aber auch nur mit vorherigem Schutz, weil da muss geguckt werden, ob die Luftkonzentration in Ordnung ist und so weiter.
Apropos ehemaliges Altklinikum. Vielleicht habt ihr ja auch von dem Mythos gehört, dass der markante Turm, der Mensa am Turm, das Abluftrohr eines Krematoriums gewesen sein soll. Rainer Bolli räumt auch direkt mit dieser Theorie auf.
Das ist ja auch ein Mythos, dieser Turm, ne, der da steht bei der Turmmensa oder Mensa am Turm. Das heißt ja mal, ob das ein Krematorium war. Das war aber kein Krematorium, sondern das war ein Lüftungsturm. Da drunter laufen diese Verbindungsgänge zusammen und man hat dadurch die alten Klinikgebäude entlüftet oder wie man soll mal sagen, ja, eigentlich entlüftet im wahrsten Sinne des Wortes, weil man hatte damals ja schon gewusst, dass für kranke Menschen wichtig ist, immer Frischluft zu kriegen. Das heißt, die Frischluft wurde dann innerhalb der Gebäude produziert und ist dann über diese Systeme und dem Turm nach außen weggestiegen. Das ist auch wirklich so. Ich war selbst mal darin, auch mal mit dem Fernsehteam. Die hatten das mal aufgenommen vom NDR. Aber kommt man nicht so ohne weiteres rein.
Insgesamt gibt es unter dem Campus also wirklich viele versteckte Tunnel, mit denen die einzelnen Gebäude untereinander verbunden sind. Die meisten von ihnen sind allerdings keine Geheimgänge, sondern nur Medientunnel. Also Kriechtunnel zur Wärme- und Kälteversorgung, gefüllt mit Rohren. Selbst wenn man wollte, wäre es nicht einfach, diese Gänge zu begehen, da es auch einfach an der Luftkonzentration in diesen Tunneln scheitern könnte. Abgesehen davon wären wir aber auch nicht bei der Sendung zu den Campusmythen, wenn wir nicht auch die sagenumwobene Göttinger U-Bahn oder die geheimen Verbindungstunnel der Profs ansprechen würden.
Ja, es gibt auch, also wenn man so in der Studierendenschaft nachfragt, ist es ja bei ganz vielen so, dass eben die U-Bahn und das ist so verbunden und dann wird natürlich auch gerne mal aufgebaut, gerade wenn so Erstsemester kommen, da gibt es ja unzählige Mythen und einige spekulieren ja auch, dass es ein Tunnel ist zwischen ZHG und SUB, damit die Professoren bei Regen trocken ankommen, das sind ja glaube ich auch alles Hirngespinste.
Ja, nee, das gibt's nicht.
Das gibt es nicht. Dazu sind die nicht da, das sind so reine Techniktunnel. Und,
also da macht es auch keinen Spaß durchzukrabbeln, ne? Weil, da würden wir uns tierisch einsauen. Da brauchen sie Schutzanzüge und alles und Helme und so. Ne?
Das sind wahrscheinlich so, wie man sich früher vielleicht diese Tunnel vorgestellt hat, die dann Leute irgendwie in Ost-Berlin nach West-Berlin, die so ganz schmal waren.
Ja, also wir haben ja alle Arten von Verbindungsgängen, ob das sind, welche sind wenige, wo man wirklich stehen kann. Die meisten sind eben so in der Höhe, da muss man krabbeln. Oder sind nur Haubenkanäle, ne? Das ist im Prinzip eine Haube und darunter sind Leitungen. Also da kann natürlich ein Hund durchkrabbeln oder anderes Viehzeug, aber nicht ein Mensch, sollte man nicht unbedingt tun.
Man muss auch bedenken, da ist es tierisch warm drin. Ne? Da laufen Fernwärmeleitungen und die Fernwärmeleitungen, die hier laufen, die sind nicht gerade bei 20, 30 Grad. Ne? Das ist dann schon Temperaturen, Vorlauftemperaturen von 70 Grad. Ne? Das ist dann schon warm daran.
Bei der Gelegenheit, mit der Leitung des Gebäudemanagements zu reden, mussten wir auch eine Frage zum Verfügungsgebäude und seiner Statik stellen.
Im VG, also es gibt so den Mythos, dass als das VG eingeweiht worden ist, der Statiker gesagt hat, dass man nicht alle Fenster im VG öffnen darf, weil es sonst einstürzt.
Ja, das habe ich auch damals gehört. Wir haben ja, als wir die Sanierung des Verfügungsgebäudes vor ein paar Jahren durchgeführt haben, in den Zustand, den wir jetzt haben, ne, mit den verschiedenen Seminarräumen und so weiter, da haben wir oder hat uns der Mythos auch wieder eingeholt, dass gesagt wurde, ja, wenn wir jetzt die Fenster unglücklich aufmachen und ein besonderer Zug entsteht, dann könnte das in sich zusammenklappen. Dem ist aber nicht so. Wir haben auch die Statik von dem Gebäude gefunden. Das ist ein Systembau gewesen. Den hat man an mehreren Stellen in Niedersachsen gebaut. In Hannover steht übrigens auch so ein Gebäude, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und davon haben wir dann die Statik gehabt und die Statik ist einwandfrei da. Passiert nichts, das ist ja ein reiner Stahlbeton-Skelettbau. Das heißt, die Wände, die Sie da sehen, im Wesentlichen sind alles, gibt es Kartonwände, bis auf die statisch notwendigen Tragsysteme. Und normalerweise kann man die Fenster alle rausnehmen, das Ding wird trotzdem noch weiterstehen. Ne? Also das ist auch ein Mythos, der nicht belegbar war. Sonst hätten wir es auch nicht saniert für viel Geld. Aber klar, solche Dinge, die bleiben dann irgendwo, ne, wo hängen, das ist, kann natürlich immer mal sein. Aber das hat mich auch eingeholt, als ich ja in der Uni 2004 anfing.
Unsere Tour durch die Tiefgarage war dann auch vorüber und es ging durch den Ausgang neben dem Juridikum wieder an die Oberwelt.
Gehen wir hier wieder durch.
Deswegen sagte ich ja, raus kommt man nur nicht rein.
Nach unserer Tour war offiziell klar, es gibt leider keine U-Bahn in Göttingen. Allerdings erfuhren wir durch Rainer Bolli noch ein bisschen mehr bezüglich verschwundener Gebäude auf dem Zentralcampus.
Es gab ja, bevor das hier alles gebaut wurde, war ja hier viel Hochschulsport gewesen. Hier waren große Sportanlagen.
Da vorne war ja, glaube ich, die Tankstelle und ein Autohaus.
Ja, ja, das genau.
Passiert, deshalb heißt das jetzt auch noch Opelhaus da hinten.
Ja, ja.
Und aber ja, das war auch vor meiner Zeit.
Ja, das war dann alles in den 60er Jahren. Und dann ist ja hier in den 60er Jahren angefangen worden, das hier alles so entwickelt und zu bauen. Aber es gibt eben noch alte Aufnahmen, wo hier eine große Sportanlage ist mit entsprechenden Gebäuden. Das findet man auch. Ja, das war ja dann so eine Hauruck-Aktion in den 60er, 70er Jahren. Da hat man ja die Uni aus dem, also die war ja immer schon da, aber dann hat man eben dieses verstärkt aus dem Boden gestampft und hat durch zwei große Neubauämter, die es hier gab in Göttingen, eben das alles dann auch mit der neuen Heimat eine Teil gebaut, wo wir heute auch noch viel Arbeit mit haben. Gebäude, die so als System entwickelt wurden und dann oben im Nordgebiet, ne, wenn man so die naturwissenschaftlichen Gebäude zum Teil sieht, die sind ja alle ähnlich aus. Und hier hat man ja noch sehr viel Architektur hineingebracht, ne, sei es die Fassaden, das ist immer in Marmor. Ne, also wenn Sie da drüben sehen, Theologikum, Höck, Juridikum war Marmor, den haben wir abnehmen müssen, weil der Marmor nicht stabil genug ist als Wandverkleidung oder als Vorhang, als Behang, so waren wir. Hier war auch vorher Marmor dran, den mussten wir auch abnehmen, weil der immer runterfiel. Wir haben das ganze Ding gesperrt gehabt im Außenbereich. Ne? Ein paar Jahre war hier ein großer Zaun drumherum. Und dann haben wir das eben mit einem neuen Wärmedämmsystem und dann auch verputzt.
Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, warum sich das Theo und das Öck in der Innenausstattung unterscheiden oder warum das ZHG keine Fenster in den Hörsälen hat, haben wir auch Antworten für euch parat.
Ganz schön viel Entwicklung. Ja, ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass früher, wenn man ins Ökonomikum gegangen ist, es ähnlich aussah innen wie das Theologikum, aber durch den Brand halt diese Holzvertäfelung
genau,
die nicht kommt, mehr existiert.
Die kommt hier auch irgendwann raus, weil die heute brandschutztechnisch nicht mehr zulässig ist. Heute müssen wir da andere, haben wir andere Anforderungen. Also das Theologikum war auch das erste Gebäude, was sie damals gebaut haben und da hat man noch so die, wie soll man sagen, ja, von der Gestaltung her noch mehr hineingebracht, ne? Wie eben die Holzverkleidung und so weiter. Und man kann dann sehen, je nachdem, wann die Gebäude gebaut wurden, umso weniger Geld war da, umso einfacher wurden die Gebäude.
Deswegen hat das ZHG, also die Hörsäle, auch keine Fenster.
Ne? Nee, das war damals auch Stand der ja, eigentlich so ein bisschen Stand der Technik oder auch der Planung. Ne? Also ein zentrales Gebäude in der Größe mit über 5000 Plätzen, das war eben so konzipiert von den Ideen der Architekten seiner Zeit, dass es eben wenig Fenster hat, möglichst geschlossene Räume, weil man da natürlich viel mehr mitmachen kann. Heute denkt man anders. Also wenn man die neuen Hörsäle sieht in der Physik oder so, die wir gebaut haben, da haben wir natürlich Fenster eingebaut. Aber das war in der Zeit, in den Planungen der 60er Jahre, Anfang der 70er, nicht üblich.
Damit war unsere Tour durch die Unterwelt des Campus beendet. Und auch wenn der Untergrund wohl nicht so mystisch war, wie manche sich das vielleicht erhofft haben, erhielten wir Einblicke in ein für die meisten Studierende verborgenes System.
Das war unsere Reportage zu der U-Bahn-Station unter dem Zentralcampus. Ein herzliches Danke geht an Harald Bachmann von der SUB Göttingen und dem Leiter des Gebäudemanagements der Uni Rainer Bolli, die mit uns zusammen Göttingens Campusmythen überprüft haben. Die Tunnel unter Göttingens Campus sind nach Lisas und deiner Tour, Leon, ein bisschen weniger mysteriös geworden. Gehört. Leon, wie regelmäßig gehst du denn eigentlich Mensen?
Also ich muss sagen, wahrscheinlich jeden Tag, also gerade so in der Vorlesungszeit, immer wenn ich auf dem Campus bin, dann gehe ich auch Mensen, und auch wenn jetzt gerade in der Klausurenphase oder Hausarbeitenzeit, wenn ich gerade mal auf dem Campus bin, dann gehe ich eigentlich gerne in die Mensa für so ein günstiges Mittagessen. Oder auch gerne mal in die Cafés, um einfach mal einen Kaffee zu trinken oder einen Muffin zu essen.
Ja, genau, bei mir ist es auch so. In der Zeit, wo die Vorlesungen stattfinden, gehe ich sowieso so gut wie immer Mensen, und jetzt aber auch in der vorlesungsfreien Zeit. Ich finde es einfach praktisch, nicht selber kochen zu müssen. Und es ist vor allem auch so ein Punkt oder so ein Ort, wo man seine Freunde immer treffen kann, auch im Café Zentral, wenn man nachmittags, wie du gesagt hast, einfach mal einen Kaffee trinkt. Und genau, ein großes Mysterium begegnet vielen täglich in der Mensa. Und genauer in der Zentralmensa, denn dort stellt sich immer die Frage, je nachdem an welcher Geschirrregabe man ist, Besteck auf oder neben den Teller, wie viele Schalen darf man die stapeln und wie auch immer das alles sortiert werden muss. Dort hat jede Rückgabe seine eigenen Regeln und die werden strengstens vom Mensa-Personal überwacht. Und Marco Pietro Wunderlich hat einen Blick hinter die Kulissen gewagt und herausgefunden, was dort genau passiert. Viel Spaß mit dem Beitrag.
Pasta und Gratins, Vollwert und Co., vegan, Campus Curry und Dessertbuffet. Die Z-Mensa in Göttingen. Rund 8000 Studierende speisen hier täglich, das heißt nichts anderes, als dass tausende Tabletts täglich zurückgegeben werden. Auch für uns Studierende ein nicht immer ganz und gar einfaches Unterfangen. Ist es dir schon mal passiert, dass du das Besteck neben den Teller und nicht auf den Teller gelegt hast?
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch an der anderen Seite andersrum.
Ich halte mich mal streng nach den Plakaten. Ist aber blöd, weil die unterschiedlich sind. Manche müssen es drauflegen und manche daneben. Das ist ein bisschen irreführend.
Wie ist es hier? Bei den einen muss das Geschirr auf dem Teller, bei dem anderen nicht. Bei dem müssen die Schälchen rechts, bei dem anderen ist es egal. Man darf hier nur zwei Schälchen drauf machen. Das ist halt immer ein bisschen. Aber man kommt rein, wenn man eh mal in die gleiche Mensa geht.
Bist du denn zufrieden generell mit der Geschirrgabe hier in der Mensa?
Ja, doch, auf jeden Fall. In den meisten Fällen klappt das echt richtig gut.
Ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil manchmal ein bisschen Angst, aber meistens läuft es ganz gut.
Das Tablett fährt weg. Und dann? Wer macht das denn nun alles sauber?
Ich dachte, da sind so Menschen hinter, die das sauber machen, aber das vermute ich nicht.
Ich denke mal, da oben wird dann nochmal Personal sitzen und das Geschirr einräumen, wahrscheinlich mal vorspülen und dann einmal halt in große Spülmaschinen einräumen, dann halt sauber machen und dann wieder nach unten bringen, oder?
Vorstellen tut man sich, glaube ich, so, dass dann so Greifarme kommen und die das so aufheben.
Wir Studierende haben offensichtlich keine Ahnung. Grund genug, den stellvertretenden Leiter der Göttinger Mensen, Guido Fortmann, zu treffen und einfach mal nachzufragen.
Wie Sie ja wissen, ist es bei uns so, dass die Geschirrrückgabe im Speisesaal ist. Und da ist es ein weiter Weg, den wir nicht auf geradener Ebene bewältigen können bis zur Spülküche, sondern das Ganze muss überirdisch passieren, und zwar unterhalb oder überhalb der Decke. Das Ganze passiert dann mit einer Hebeanlage, einer Paternoster-Anlage, wo das Tablett dann hochgefahren wird, jedes einzelne Tablett, und läuft dann über oder unter der Decke, je nachdem, wie man es sieht, bis in die Spülküche, kommt dort wieder runter und läuft dann vollautomatisch in eine unserer großen Spülmaschinen.
Apropos Besteck, muss das bei der Rückgabe auf den Teller oder daneben? Ein Fehler gilt schon fast als Kapitalverbrechen. Ist das jetzt wirklich so wichtig?
Ja, das hat dann eine absolute Wichtigkeit, und zwar werden wir das nachher sehen. Wir haben verschiedene Besteckabsortierungen. Hier in der Zentralmensa ist es so, dass wir einen sehr, sehr starken Magneten dafür benutzen, dass das Besteck praktisch angesaugt wird durch den Magneten und dadurch automatisch absortiert wird. Da kann das Besteck nicht unter dem Teller liegen, nicht rechts, nicht links, sonst greift der Magnet nicht.
Wir hoffen, wir konnten euch die Angst vor der Geschirrgabe nehmen. Danke an Guido Fortmann für das Gespräch und guten Appetit.
Darum also der ganze Stress am Geschirrband. Naja, zum Glück gibt es ja die großen Schilder als Merkhilfe. Der Beitrag von Marco kommt übrigens aus dem Archiv von Univision, dem ehemaligen Campus TV. Das Video zum Beitrag findet ihr weiterhin auf YouTube. Wenn ihr also den Teller Paternoster in Aktion sehen wollt, könnt ihr dort nochmal vorbeischauen.
Über die Rolling Stones gibt es ja quasi auch zwangsweise Mythen. Zum Beispiel den Mythos, dass das FBI die Stones loswerden wollte.
What? Wie das denn?
Und zwar laut des Mythos hat das FBI den Bandmitgliedern Acid untergeschoben, um sie verhaften zu können. Und so sollte die Einreise nach Amerika verhindert werden. Ob bei den Stones die Drogen jedoch untergeschoben waren, ist eher unwahrscheinlich. Denn für den regelmäßigen Spaß haben sie bekanntlich schon selbst gesorgt.
Ja, Mythen und Legenden sind ja auch bekanntlich nah beieinander. Also eine echte Legende der Universität stellen wir euch im nächsten Beitrag vor. Ihr habt sie bestimmt schon auf Instagram entdeckt.
Genau, und es geht um die Meme-Page Meme-Fakultät Göttingen. Und du kennst sie doch bestimmt und hast ja schon, da weiß ich nicht, Erfahrung mit dieser Meme-Page.
Also klar, natürlich, ich denke mal, jeder Studi oder fast jeder Studi aus Göttingen kennt die Seite. Also die ist ja auch immer ziemlich top aktuell. Also egal, ob es jetzt irgendwie um Memes, um die Bombenentschärfung geht oder irgendwie um die neuesten Klausuren. Also ich denke mal, das ist auf der Meme-Fakultät Göttingen-Seite findet man immer so die aktuellsten Memes, die auch ja, gut passen. Ich freue mich immer, wenn ich einen neuen Post von der Seite finde. Und habe tatsächlich auch schon mal ein paar Memes für die Seite eingereicht. Eines meiner Memes hat sogar mal 2000 Likes erreicht, also viel Spaß beim Suchen.
Ja, so stark. Ich persönlich mag die Meme-Seite auch sehr gerne, weil es einfach so von Studis für Studis ist und damit 100% relatable. Also wenn da irgendwas ist über die Verzweiflung in der Klausurenphase oder was weiß ich, noch eine Woche bis zur Hausarbeit und man hat noch nicht angefangen, bis zur Hausarbeitsabgabe und so ein Kram, das hat man irgendwie alles mehr oder weniger schon mal selbst erlebt und ist dadurch so nahbar an den Studis dran. Und Lisa hat sich mit dem Admin der Meme-Page unterhalten. Aus Gründen der Anonymität habe ich das Interview für ihn nachgesprochen und was dabei rausgekommen ist, hört ihr jetzt.
Es gab ja schon vorher ein paar Meme-Seiten in Göttingen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ich mache jetzt meine eigene Meme-Seite?
Ja, soweit ich weiß, gab es, glaube ich, 3 Meme-Seiten allein für die Uni Göttingen. Es kam während des Lockdowns im Dezember 2020, wo halt echt gar nichts mehr ging. Es war in der Zeit, wo wir zu Hause saßen und man nichts mehr gemacht hat, wo man 3-4 Mal am Tag spazieren gegangen ist. Ich dachte halt, ich bin ja eigentlich am Studieren und müsste mich mit der Uni beschäftigen und wollte mein Unileben nicht aufgeben. Dann habe ich halt angefangen, meine Gedanken in Memes zu packen. Ich war früher schon immer der Typ in der WhatsApp-Gruppe, der immer irgendwelche Memes gemacht und in die Gruppe geschickt hat. Dann meinten irgendwann meine Freunde mal, mach doch deine eigene Meme-Seite, nerv uns nicht mehr damit. Und so kam halt beides zusammen. Dann habe ich mir gedacht, die anderen Meme-Seiten sind eingeschlafen, dann mache ich jetzt halt meine eigene.
Ohne Namen geht es ja eigentlich gar nicht auf Instagram. Wie kamst du denn auf den originellen Namen Meme-Fakultät?
Ich wollte, dass die Leute direkt sehen, das ist ein Uni- oder ein Studi-Account. Das ging dann eigentlich auch recht schnell. Ich weiß, dass ich vorher schon Memes erstellt habe und dann habe ich auch irgendwann diese Seite erstellt und war mega aufgeregt, weil Leute ja die Sachen auch sehen, die man postet. Dann habe ich bei Instagram kurz auf Erstellen geklickt und war überrascht, wie schnell das geht. Und dann dachte ich, dass es witzig wäre, wenn es eine Fakultät für Memes gäbe. Dann habe ich einfach das Logo der Uni genommen und die Schrift drumherum gebastelt.
Also wenn man aktuell guckt, hast du ja 3315 FollowerInnen und das ist ja schon eine ganze Zahl. Kannst du dich erinnern, wie die Entwicklung deiner FollowerInnenzahl war?
Es gab ja diese Follow-für-Follow-Strategie und dann folgen einem ja irgendwelche Accounts in der Erwartung, dass du ihnen folgst. Und ich fand das aber total unseriös. Ich habe nur denen gefolgt, die ich interessant fand. Ich habe nie so Werbung gemacht, sondern einfach Memes gepostet. Hatte dann am Anfang ein paar Kumpels gefragt, ob die Lust hätten zu folgen, damit da halt keine Null stand. Ich weiß aber nicht genau, was die Reichweite genau gepusht hat. Ich habe häufig geschaut, dass ich täglich was poste. Das war gut. Aber es gab 2 Zäsuren. Zum Beispiel bei der ersten Bombenentschärfung. Da hatte ich Memes über Thorsten Lüdecke gemacht und fand das Thema interessant, weil es auch einen klaren Uni-Bezug hatte. Und das wurde dann auch vielfach geteilt. Das kann man ja auch sehen, wenn man sich die Details zum Post genauer ansieht. Und da war ich total überrascht, wie viele Leute auf einmal mir folgen. Eine weitere Zäsur war der Wels im Kiessee. Aber es ist natürlich auch der Algorithmus bei Instagram, der eine Rolle spielt. Das war mal bei einem Meme-Template mit Mark Zuckerberg der Fall. Und das hat dann über 1000 Likes bekommen.
Und es gibt ja sehr viele Meme-Seiten, also auch mit Uni-Bezug generell, in anderen Städten auch. Wie ist denn so das Umfeld der Meme-Seiten untereinander? Gibt es so Konkurrenz oder ist das Verhalten eher kollegial?
Ich habe mit vielen Meme-Seiten tatsächlich auch Kontakt. Man hilft sich dann mit Templates aus. Ganz früher hatte ich Kontakt zu einer Seite in Göttingen und ich dachte, ich frage den halt nach Tipps und wir sind dann auch ganz nett ins Gespräch gekommen, wie man die Seite aufbaut. Das Meme-Umfeld ist total locker, man kann Späße machen so. Dieses Konkurrenzdenken habe ich nicht erlebt. Aber das Klauen von Memes ist natürlich ein No-Go.
Du sagst ja, dass du schon vorher ein paar Ideen hattest für die Memes und die dann gepostet hast und du hast ja auch sehr, sehr viele Posts. Wie kommen die Ideen denn zu den Memes, zu dir? Hast du da so einen Flow oder ist es eher ein Kommen und Gehen?
Wenn man in einer Klausurenphase ist, dann geht man in die Bib und man hat dann gar keine Ideen und weder den Kopf noch den Humor für die Memes. Aber ich war zum Beispiel vor 3 Wochen am Nordcampus und dann hatte ich Gedanken und habe ganz viele Ideen in der Story gepostet. Ich hatte eine Zeit lang, und das gebe ich auch offen zu, auch versucht, ein paar mehr FollowerInnen und Follower zu erreichen. Und da ist es halt gut für den Algorithmus, täglich etwas zu posten. Es klappt halt, aber es ist halt witzig sein auf Kampf schon. Das merkt man dann auch in den Reaktionen, dass es kein wirklich guter Content ist.
Beim Betrachten der Posts auf deinem Account sieht man ja auch, dass du Einsendungen teilst. Wie geht es dir damit und wie findest du das? Gibt es irgendwelche, sag ich mal, Filter, bei denen du sagst, okay, das poste ich nicht?
Was Einsendungen angeht, bin ich sehr offen. Das hatte ich am Anfang auch beim Konzept meiner Seite gedacht. Also ich finde es auch interessant, dass viele Leute mir was schicken. Da habe ich auch so einen Kreis von 4 bis 5 Leuten, die schicken mir wöchentlich was. Oder Leute, die einfach Ideen teilen, wie man ein Template nutzen kann. Meine Standards sind ja auch nicht so hoch, weil ich es interessant finde, was andere Studierende denken. Ich bin ja auch nicht der einzige Studi. Diskriminierende oder verletzende Inhalte poste ich natürlich nicht. Und ein Meme sollte ja auch einfach verständlich sein.
Instagram ist ja ein soziales Medium und da ist es ja zwangsläufig, dass man auch Feedback bekommt. Wie ist denn das Feedback so in der Kommentarspalte? Also ist da schon mal eine Kommentarspalte explodiert? Oder bekommst du auch häufig Feedback in den DMs oder so?
Ja, ich erinnere mich. Ich habe mal ein Meme gemacht, als Omikron gerade hochkam und der Weihnachtsmarkt geschlossen wurde. Da kamen dann Kommentare von Leuten, die die Seite nicht abonniert haben und die ich vorher nie gesehen habe. Die kam dann an mit, dass es nur Panik mache oder halt viel Kritik an den Maßnahmen, aber auch Sachen in Richtung Verschwörungstheorie. Und da habe ich auch ein paar Kommentare gelöscht. Also so Kritik darf es geben, aber bei so Aluhutträgern habe ich mir gesagt, das brauche ich nicht. Und in den DMs gab es dann mal eine Resonanz, als in einem Meme eine Pistole zu sehen war und ein paar Tage danach oder davor gab es einen Amoklauf und da haben Leute geschrieben, dass es unsensibel sei. Und da habe ich mir die Kritik zu Herzen genommen und das Meme runtergenommen.
Gab es auch schon mal Beschwerden von der Universität, weil du ja das Uni-Logo genommen hast? Oder gab es schon mal was, was dir zu viel geworden ist? Und du teilst ja auch viele Einsendungen. Ist es manchmal auch ein bisschen too much, was dir Leute zuschicken? Oder geht das okay?
Nee, gar nicht. Auch kein Copyright-Fall bisher. Ich teile auch gerne mal was vom Studienbüro. Ich studiere ja Politik und wenn man sich unter Sovis helfen kann, dann why not? Ich poste auch gerne mal Sachen von Initiativen so, weil ich finde, das Studium muss man ganzheitlich betrachten. Viele lernen für die Klausuren, aber an der Uni passiert ja viel mehr und du kannst ja wie ihr im Radio teilnehmen. Aber es gibt ja auch weitere Initiativen, wie die Amnesty-Gruppe zum Beispiel und das mache ich auch gerne, weil Studieren ja auch mehr ist. Man lernt dadurch auch Leute kennen.
Und das ist vielleicht eine sehr interessante Frage. Hast du ein Lieblingsmeme auf deiner Page?
Ich muss sagen, so wirklich ein Lieblingsmeme ist schwierig. Das Meme Wels frisst Schildkröte ist nicht mein Lieblingsmeme, aber ich finde das ganz cool, weil es halt eine Begebenheit ist, die in Göttingen stattgefunden hat.
Du machst die Seite jetzt ja schon ziemlich lange, also länger als die anderen Meme-Seiten zum Beispiel. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, da mache ich nicht mehr weiter, da habe ich keine Lust mehr darauf?
Ja, das ist wirklich eine Frage, die ich mir direkt am Anfang gestellt habe. Dass ich, bevor ich meinen Abschluss habe, aufhöre, ist unwahrscheinlich. Da müsste schon echt was passieren. Aber die Frage, wie geht es nach dem Abschluss weiter? Ich finde es halt auch schade, wenn der Account einschläft. Die anderen Uni-Göttingen-Meme-Seiten haben ja auch gute Memes gepostet. Und da sind ja auch immer noch FollowerInnen drauf. Und das ist ja mehr oder minder eine verschenkte Ressource. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir vorstellen könnte, den Account an jemanden weiterzugeben, der darauf so Lust hat halt. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, wen man nimmt. Also da muss man wohl noch eine Lösung finden.
Du bist ja anonym und ist es dir schon mal passiert, dass dir Freunde oder Bekannte Memes zugeschickt haben?
Mir ist mal in einem Seminar passiert, dass vor mir zwei Kommilitonen saßen, die sich beömmelt haben und dann habe ich passiv zugehört und dann ist mir die Deckungsgleichheit zu meinem Account aufgefallen. Und dann haben die meinen Accountnamen genannt und das war sehr witzig. Ich hatte aber auch mal eine Gruppenarbeit gehabt und da habe ich eine wiedererkannt, weil die Memes häufig geliked hat. Und dann meinte ich, kann das sein, dass du die Meme-Seite geliked hast? Und dann meinte ich halt, ja genau, das bin ich.
Danke nochmal an die Meme-Fakultät für das Interview. Die Sub, die verfügt über mehr als 6 Millionen Bücher. Und die können natürlich nicht alle in den Bibliotheken ausgestellt werden. Manche müssen auch aus dem Ausleihbestand entnommen werden. Also wie man es kennt, einfach bei Goethe Discovery irgendwie bestellen und dann in der Bibliothek abholen. Wie das funktioniert, hat Lisa herausgefunden.
Mit diesem Geräusch startet meist die Büchersuche im Universitätskatalog und bei Büchern aus dem Ausleihbestand weiß man, dass man sich diesen in den Abholbereichen abholen kann. Aber wie kommt das Buch überhaupt dahin? Der Teamleiter des Magazins in der Sub, Andreas Kuller, hat mir diesen Prozess und weitere wichtige Schritte gezeigt. Wenn wir die Bestellungen gelöst haben, springen nämlich in der Sub die Drucker im Untergeschoss an, wie Herr Kuller mir erklärte. Um lange Laufstrecken zu vermeiden, werden die von einer Mitarbeiterin dann auch richtig verknüpft, weil das Gebäude ist echt groß.
Also, dass wir quasi nur noch da hingehen müssen, die Sachen sortieren und die Bücher ausheben können.
Wo genau dann die Drucker und die Bücher stehen, zeigte mir Andreas Kolle im Weiteren und man ist wirklich erstaunt, wie groß die Räume sind und vor allem, welche Anlagen dann damit verbunden sind.
So, das ist jetzt so ein typisches Magazin. Hier ist gerade ein bisschen Umbau. Wir sind gerade dabei, hier Bücher aus der Medizin anzunehmen. Ja.
Ist echt faszinierend, also auch dieses Rohrsystem.
Ja, also wir merken das gar nicht mehr, aber wenn man dann mal wieder neu so nach oben guckt, ist es schon gewaltig.
Also wie man jetzt hier so sieht, sind die irgendwie, sind das einfach nur die Leitung von der Sub generell, die hier durchgehen, oder haben die auch irgendeine Funktion jetzt für diesen Raum?
Ja, das ist unsere Lüftung. Ja, das ist tatsächlich Lüftung.
Bei den Druckern angekommen, erklärte er mir auch die Bedeutung der Zettel, die man in den bestellten Büchern findet und vielleicht meistens wegschmeißt.
Nur die sind dann jetzt durchgelaufen bis heute Mittag und die Kollegen sortieren das dann hier so ein bisschen vor und dann können die loslegen. Und diese Bestellscheine kennen Sie ja, ne?
Das ist ja, das ist dann zum Beispiel sogar eine Fernleihe.
Das ist eine Fernleihe, genau.
Weiter ging es dann auch in das Herzstück des Beförderungssystems der Bibliothek.
Hallo, das ist zum Beispiel dieser Förderanlageraum, also das ist unsere Zentrale. Das ist ein bisschen wie bei der Merkel-Eisenbahn hier. Das ist sozusagen das Stellwerk. Hier kann man genau sehen, wenn irgendwo ein Fehler auftritt, dann leuchtet das hier in dieser Farbe.
Ja.
Genau, das ist hier startet das Ganze sozusagen. Hier sortieren wir unsere Bücher vor, die wir zurückbekommen. Oder auch Neuerscheinungen oder wie auch immer. Und stapeln das je nachdem, wo das hin soll. Und dann kommt es hier in die Wanne rein. Wir können das mit diesen Schiebereglern hier, das sind so drei Stück, kann man dann einstellen, wo die Wanne hin soll. Und das wird dann über diese Lichtdinger hier eingelesen. Wie Sie sehen, da oben ist sozusagen der Fahrplan. Je nachdem, in welches Magazin man das schicken möchte, stellt man das ein. Und dann läuft das hier durch.
In dem Raum fiel mir eine Leiter auf. Diese geht zum Wannenverteilungsraum, den wir uns auch genauer ansahen.
Das ist natürlich eine total komplizierte Angelegenheit. Sie müssen ja leere Wannen, die irgendwo bunkern, ne? Die müssen ja in der Maschine sein. Nehmen wir unten aus der 3, fordert eine Wanne an, die muss irgendwo herkommen. Die kann ja die Kollegin nicht unten einfach aufs Band stellen. Und hier wird sozusagen dann leere Wannen gebunkert.
Was passiert, wenn etwas bei den Förderbändern schiefläuft, erklärte mir Herr Kolle auch.
Es sind vier Kollegen, die für die Aufzüge zuständig sind an der ganzen Uni. Mhm. Die Aufzugleute machen auch diese Anlage mit. Und die sind hier gleich dafür bei. Das heißt, wir sind sozusagen am nächsten dran bei denen. Die sind dann auch ruckzuck da und können das reparieren. Was ganz oft passiert ist, dass diese Bänder hier reißen. Mhm. Ja, das muss dann ausgetauscht werden. Dann geht erstmal einen halben Tag gar nichts.
Herr Kolle hat mir aber nicht nur gezeigt, wie das Fördersystem abläuft, sondern auch das ganze Untergeschoss der Sub, welches echt beeindruckend ist von der Größe und auch eine Menge Platz hat, was natürlich auch zu Fragen von mir geführt hat.
Aber man glaubt das ja gar nicht. Also können Sie ungefähr sagen, in den ganzen Untergeschossen, wie viele Bücher?
Also wir haben hier im Haus ungefähr 6 Millionen Medien, sag ich mal. Also nicht nur Bücher, sondern wir haben ja auch Mikrofischen, wie das soll ja sein.
Wie die Menge an Medien untergebracht werden kann, Platz sparen, erklärte mir Andreas Kolle ebenfalls.
Wir haben hier noch Platz. Wir haben diese Regalanlage hier kompaktiert, nennen wir das. Also die Regale stehen nicht einzeln, sondern die sind so verfahrbar. Das schafft noch mal ungefähr 100%. Also wir verdoppeln den Platz sozusagen im Magazin damit.
Als wir uns dann die Fülle am Bestand angeguckt haben und ich habe alles gesehen, war ich wirklich echt erstaunt, was es zum Teil für Medien ging. So gab es zum Beispiel Schallplatten, aber eben auch CDs oder Mikrofilme und andere Sachen.
Genau, CDs, Kassetten.
Aber die werden wahrscheinlich sehr, sehr selten ausgeliehen.
Gar nicht mehr.
Der CD-Bestand war wirklich für einen sehr interessant, weil nicht nur Musik drauf war, man hat eben auch Dissertationen gesehen oder ich habe zum Beispiel gesehen, dass auch der Jahresbericht des Bundesfinanzministeriums aus dem Jahr 2020 auch noch in der Sub gelagert wird und vermutlich selber vom Finanzministerium herausgegeben wurde. Aber nicht nur die CDs, auch den Zeitungsbestand fand ich recht interessant, aber die Aufbewahrung dieses hat einige Tücken, wie Andreas Kolle mir erzählte.
Und hier sind dann die ganzen Zeitungen.
Das ist unser Zeitungsmagazin, genau. Das ist die Signaturen hier vorne, dass die sind gebunden. Ne? Sehen Sie selber, das hat natürlich, das bringt immer Probleme mit sich, solche mordsmäßige Papiermassen zu binden. Sie sehen selber, die hängen hier durch. Lassen sich auch kaum händeln. Andere Möglichkeit haben wir hier drüben. Da haben wir die Zeitungen in Boxen. Ist wieder ein anderes Problem, sie müssen sich ständig falten. Das ist ja meistens schlechtes Papier. Das wird dann braun, da ist Säure drin und so weiter. Und das löst sich dann eben irgendwann mal auf. Das ist eben, das spart vielleicht ein bisschen Platz, aber obwohl die sehen noch ganz gut aus. Aber die sind doch ganz neu, die sind ja erst 5 Jahre alt. Und da muss der Nutzer sich dann eben durchgucken durch die Boxen.
Um dann den ganzen Bestand auch zu erkunden, und ich habe wirklich sehr viele Medien gesehen, mussten wir auch einige Schritte gehen. Bei den vielen Schritten habe ich mich natürlich gefragt, wie weit geht der Keller der Sub eigentlich? Ist er nur unter der Sub oder geht er noch viel weiter?
Dieser Keller quasi noch weiter in den Campus rein?
Ja, das können wir uns gleich mal angucken. Das ist tatsächlich weiter bis an den Rand des Campus, muss man so sagen.
Dies wurde mir dann auch klar, als Herr Kolle mich zum Notausgang führte, der wirklich sehr weit rausging und für mich unerwarteterweise nicht beim VG endete. Ich habe wirklich die komplette Orientierung verloren. Wir kamen nämlich auf einmal bei der Wiese der Sub raus.
Und hier sind wir jetzt sozusagen auf der Seite. Sie können ja noch mal ein bisschen gucken oben, man kann das auch anheben.
Das ist faszinierend.
Hier sind wir jetzt an dem Brunnen.
Einen weiteren Raum, den wir uns dann angesehen haben, war die Reinigungsschleuse. Es kann nämlich mal passieren, dass zum Beispiel aufgrund von einem Wasserrohrbruch Wasser eintritt und dann kann es natürlich zu Schimmelbildung kommen. Natürlich nicht so in dem gefährlichen Maße, das erklärte mir Herr Kolle auch, aber dafür gibt es auch im Keller der Sub eine entsprechende Vorrichtung. Zum Beispiel auch Schutzmaterialien gelagert werden.
Ja, das ist sozusagen, das ist unser Material, was wir zum Reinigen brauchen. Wir haben hier diese ganzen Masken, wir haben beim Reinigen dürfen wir auch Masken benutzen, bei denen man so ein Ventil hat zum Ausatmen. Mhm. Das entspricht ja nicht ganz den FFP2-Regeln. Wir müssen hier diese Schutzanzüge anziehen.
Anschließend wurde mir dann noch der Raum gezeigt, in dem dann die Bücher gereinigt werden, sodass man sie wieder ohne Probleme benutzen kann.
Genau, hier ist unsere kleine Reinigungsschleuse. Sie bringen also sozusagen die Bücher, die abgesaugt werden müssen, hier rein. Und das sind diese Spezialstaubsauger. Das ziehen wir die Dinger an, holen die Bücher rein und die werden hier wieder rausgegeben. Und das ist natürlich schon eine Belastung. Wir dürfen dann maximal 2 Stunden diesen Anzügen rumlaufen und so weiter.
Abschließend kann ich sagen, dass es wirklich sehr interessant war, sich mal die Infrastruktur der Sub näher anzugucken und auch faszinierend, wie weit dieses Gebäude dann doch noch geht, mehr als man denkt. Und ich gebe jetzt mit diesem Eindruck zurück ins Studio.
Vielleicht habt ihr auch selber schon mal Erfahrungen mit dem Ausleihbestand gemacht. In der vorlesungsfreien Zeit, bei Hausarbeiten oder sonst irgendwie. Und apropos Hausarbeiten, Leon, kannst du denn deine semesterfreie Zeit genießen?
Ja, also das würde ich natürlich gerne. Ich habe leider noch eine Hausarbeit, die ich schreiben muss und bei der ich mich, glaube ich, mal ein bisschen produktiver verhalten sollte. Und natürlich stehen dann halt auch irgendwann mal so Klausuren nochmal an. Aber sonst, ja, versuche ich die Zeit ein bisschen zu genießen, ein bisschen Abstand zu nehmen von Uni, auch mal andere Sachen zu machen, irgendwie mal rausgehen, mal was unternehmen. Und ich habe auch noch einen Urlaub vor im September.
Ach ja, sehr cool. Wo soll es denn hingehen?
Es soll hingehen nach Portugal. Ich komme einfach mit meinen Eltern mit für eine Woche und entfliehe dann so ein bisschen mal Deutschland und sehe auch mal wieder das Ausland.
Ja, sehr schön. Für uns beide als Zweitsemester war dies ja jetzt im Grunde das erste Präsenzsemester so richtig. Und jetzt, wo die Vorlesung vorbei ist, kann man ja auch mal so ein bisschen Fazit ziehen. Wie hat es dir denn gefallen?
Also es war auf jeden Fall besser als das erste Semester, das Online-Semester, weil es ist einfach so viel besser, seine KommilitonInnen wirklich in Präsenz zu sehen und einfach mal auch mit Leuten irgendwie sich unterhalten zu können während der Vorlesung oder halt einfach mit den Leuten dann auch später in die Mensa zu gehen. Es hat sich wirklich irgendwie angefühlt, als würde man wirklich studieren. Das Gefühl hatte ich halt im ersten Semester gar nicht, wenn ich halt zu Hause saß, Vorlesungen guckte und halt sonst auch kaum aus meiner Wohnung rauskam. Ja, deswegen war ich eigentlich ziemlich froh, dass das Sommersemester so viel in Präsenz war, wie es jetzt halt auch der Fall war und ich ja eigentlich auch nichts mehr online hatte. Wie ist es bei dir?
Genau, bei mir war es auch so. Ich hatte keine einzige Vorlesung online mehr und das war schon ein echt cooler Fortschritt im Gegensatz zum Wintersemester, wo wir gestartet sind. Und ich bin auch froh, dass es jetzt so weitergehen soll und es fühlt sich auch langsam einfach insgesamt alles wieder nach Normalität an und das ist wirklich schön, aber Vorsicht ist natürlich immer noch geboten. Ich meine, wir sind mitten in der Sommerwelle, mal schauen, wie es dann im Winter wird mit den Corona-Fallzahlen. Aber ich bin auf jeden Fall auch richtig gehypt, dass es jetzt soweit ist und es fühlt sich auch auf jeden Fall richtig nach Uni an. Und es war auch schön, jetzt jede Redaktionssitzung mit dem Radio im Verfügungsgebäude abteilen zu können und uns da treffen zu können und die Leute mal richtig häufig hintereinander in Präsenz zu kennen oder kennenzulernen oder was denkst du?
Ja, das war auf jeden Fall super. Also wir haben ja auch gerade gelernt, dass das Verfügungsgebäude übrigens nicht einstürzt, wenn man alle Fenster öffnet. Ja, es war super, die Redaktionssitzung auch in Präsenz zu haben und da hat man irgendwie auch ein ganz anderes, produktiveres Feeling, finde ich, als es sonst online zu haben. Was mir auch gerade so aufgefallen ist, wir sind ja auch bald Drittsemester und dann sehen wir quasi die Erstis auf dem Campus rumlaufen. Und für mich fühlt sich das noch gar nicht so lange her an, oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Ich bin auch so ein bisschen hin und wieder aktiv da in der SOWIO-Phasengruppe, also bei der SOFA. Und dann bin ich auch dafür zuständig, eine der Erstigruppen zu betreuen. Und ich fühle mich noch so ein bisschen wie gerade an der Uni angekommen und jetzt habe ich auf einmal die Verantwortung dafür, den neuen Studis die Uni und die Gebäude zu zeigen und ich denke mir so, wie ist das denn jetzt so schnell passiert? Die Zeit ist so schnell rumgegangen. Aber ich habe mega Lust auf das neue Semester. Ich freue mich, wenn es dann wieder losgeht mit den Vorlesungen. Aber ich habe auch noch ein bisschen Urlaub vor mir und den werde ich auch noch genießen und auch die freie Zeit weiter genießen.
Habt ihr euch eigentlich schon mal bewusst das Steintor von dem LSG angeschaut? Ich muss sagen, nicht. Also mir ist es nie wirklich aufgefallen. Alex war aber mal in den Annalen der Stadt unterwegs und hat sich für unser heutiges Zeitgeschehen mal schlau gemacht, wieso das Steintor da steht und was das Ding eigentlich tun soll.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
In unserem heutigen Zeitgeschehen geht es nicht um ein Ereignis, das an diesem Tag stattfand, sondern um ein Überbleibsel der Uni aus seiner Zeit der Gründung. Passend zur Sendung geht es heute um das große Steintor vor dem LSG und was es überhaupt damit auf sich hat. Dieses Tor war ursprünglich das Portal für den Universitätsreitstall. Als die Universität Mitte der 1730er Jahre gegründet wurde, sollte sie ursprünglich einem aristokratischen Bildungsideal entsprechen. Dazu gehörte auch das Unterrichten von Sportarten wie Tanzen, Fechten und eben Reiten. Reiten diente damals jedoch nicht nur als einfache Sportart, sondern war damals auch Garant für Mobilität, weshalb es einen sehr hohen Stellenwert hatte. Das im Barockstil gebaute Gebäude, der Reitstall, war aus Stein gebaut und sechseckig angeordnet. Durch die Lehre des Reitens schaffte sich die Universität ein Alleinstellungsmerkmal und genoss so nationales und auch internationales Ansehen. Als Reitlehrer konnten einige der damals Besten nach Göttingen geholt werden. Dazu gehörte unter anderem Johann Heinrich Eirer. Eirer durfte später zudem Vorlesungen über Pferdemedizin halten und begründete damit tatsächlich die tierärztliche Forschung in Göttingen. Der Reitstall wurde im Krieg zwar verschont, konnte den Stadtplanungen Göttings in den 60er Jahren jedoch nicht standhalten. 1966 kaufte die Stadt der Universität das weite Gelände ab. Errichtet werden sollten damals eine Volkshochschule, ein Rathaus, ein Schwimmbad und ein Parkplatz. Die Pläne wurden jedoch nie so umgesetzt. Stattdessen wurde auf dem Gelände ein großes Kaufhaus errichtet und nach Eigentümerwechsel befindet sich dort heute das Karree. Von dem alten Reitstall übergeblieben ist heute jedoch nur das große Steintor. Und 1974 wurde es an der Universität wieder errichtet, an dem Ort, wo es heute noch an gewohnter Stelle steht, vor dem LSG.
Das war Alex mit dem Zeitgeschehen zu dem Reitstall. Ich muss sagen, als Geschichtsstudent finde ich es ziemlich spannend, über die Geschichte der Uni zu lernen und einfach mal so rauszufinden, was eigentlich die komischen Gebäude, die so an der Uni rumstehen oder auf dem Campus rumstehen, eigentlich so ja, machen oder quasi was für eine Funktion die mal erfüllt haben.
Götter können nicht sterben und einige von uns sind momentan ein Halbgott und auf dem besten Wege, in den Olymp aufzusteigen. Und unser Götterbote Bene hat den Halbgott in seiner menschlichen Gestalt angetroffen und interviewt. Die Rede ist von niemand Geringerem als dem Platz 1 in der Stutt-IP-Rangliste. Und hier kommt Jannis Emil Boruta.
Wie viele Punkte hast du gerade auf Stutt-IP? 1000? Vielleicht 5000 oder sogar 10.000? Ich weiß, keine so alltägliche Frage. Die Antwort findest du übrigens auf deinem Profil unter dem Avatar. Für den Studenten, den wir gleich hören, ist das aber ein ernstes Thema. Er ist Halbgott, sagt Stutt-IP. Mit über 970.000 Punkten ist Jannis Emil Boruta auf der internen Rangliste ganz oben. Wie es der Mathematikstudent so weit gebracht hat und was passiert, wenn er eines Tages vollständiger Gott wird, hat er mir im Interview erzählt.
Wofür gibt es denn überall Punkte in Stutt-IP? Was kann man machen, um Punkte zu bekommen?
Es gibt tatsächlich sehr verschiedene Möglichkeiten. Also generell ist das ganze System darauf aufgebaut, um so ein bisschen die Interaktion mit die Leute dazu anzuregen, mehr zu machen. Das heißt, man kann zum Beispiel Umfragen erstellen und kriegt dann Punkte dafür, dass du die Umfragen von anderen Leuten beantwortest. Du kannst aber auch Nachrichten schreiben, Forum-Einträge verfassen. Also Möglichkeiten sind vielfältig gesät.
Wie viele Punkte gibt es denn zum Beispiel für so einen Forumsbeitrag?
Für jede Aktivität gibt es, soweit ich weiß, erstmal 1000 Punkte. Das heißt, es ist tatsächlich egal, was man macht.
1000 Punkte für den Forumseintrag?
Ja, kannst du dir...
Das hört sich sehr viel an.
1000, nee, Moment, dann 100. Nee, die Dimensionen sind mir ein bisschen durcheinander geraten vielleicht.
Irgendwann wird das dann nicht mehr so wichtig.
Ja, oder 100. Nee, nein, dann 100. Du hast natürlich vollkommen recht. Das Einzige, was man vielleicht beachten muss, wenn man jetzt es darauf anlegt, gut Punkte zu verdienen, ist, dass... es ein System gibt, das eben verhindert, dass man zu viele Punkte in zu schneller Zeit macht. Das heißt, die ganzen Aktivitäten werden sozusagen in einem halben Stundenslot gesammelt und man kriegt quasi nur noch die Hälfte der Punkte für die zweite Aktivität innerhalb dieser halben Stunde. Das heißt, wenn ich jetzt einen Forum-Eintrag verfasse und danach noch eine Umfrage beantworte, dann sind das quasi zwei Aktivitäten. Die erste zählt voll, also für 100 Punkte, die zweite aber nur für 50.
Okay, das klingt ganz schön ausgeklügelt. Und hast du denn jetzt irgendwelche Tricks quasi, wie du dieses System maximal zu deinem Gunsten nutzt und wie du diese vielen Punkte bekommst? Also ich habe eben geschaut, es sind 976.765 Punkte. Genau, also wie schafft man es auf Platz 1?
Also ich sag mal so, dass ich das alles selber mache, das kann man sich jetzt vielleicht denken, dass es nicht der Fall ist, aber es gibt so gewisse Möglichkeiten, wie man es ein bisschen automatisieren kann. Wie genau, das könnt ihr ja vielleicht versuchen, selber rauszufinden. Also das gibt durchaus auch Leute, die das schon mal bei sich aufs Profil geschrieben haben. Also es ist nicht unmöglich, rauszufinden. Der Quellcode von StudIP ist tatsächlich auch öffentlich einsehbar. Es gibt dann GitHub-Repository, wo man sich das alles anschauen kann, wenn man was davon versteht. Ansonsten findet man aber auch bei den Usern selber durchaus Tipps dazu, wie man das vernünftig anstellen kann.
Ansonsten, du machst auch viele Umfragen, ne, auf deinem Profil.
Ja, genau. Also es gibt auch durchaus Leute, die das nicht machen dann und sich eher da auf den Punkten ausruhen. Ich versuche aber wenigstens so ein bisschen noch was dafür so zu tun und ein bisschen spannende Fragen, die auch bei mir durchaus im Freundeskreis einfach auftreten, zu klären. Also jetzt letztens hatten wir die Frage einfach, was ist die beste Bonanza-Karte einfach vom Aussehen her so. Und ich meine, warum macht man denn nicht einfach mal eine Umfrage und guckt sich so an, ja, okay, anscheinend finden Leute die Sojabohne ganz gut. Also einfach so kleine Geschichten, einfach mal so für die interessanten Sachen.
Wann hast du dich angefangen, dafür zu interessieren, also für diese StudIP-Punktzahlen und die Rangordnung, die Rangliste?
Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr so, wann das genau war, aber es müsste relativ am Anfang des Studiums gewesen sein. Das ist jetzt schon dann fast 3 Jahre her irgendwann. Wie genau wir darauf gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber na, man stolpert halt irgendwie über ein Profil darauf und dann sieht man irgendwann an der Seite so, was ist denn das? Die Person hat da so eine Punktzahl stehen. Naja. Und wenn man da draufklickt, gelangt man eben zu dieser Rangliste und stellt dann fest, oha, hier laufen, da sind so Leute drin wie, keine Ahnung, Katharina Schanowski ist so die Spitzenreiterin damals noch gewesen mit 100.000 Punkten. Ich meine, du hast es jetzt erwähnt, inzwischen hat es ein bisschen mehr zugenommen, dass Leute das System durchaus ein bisschen mehr durchschaut haben. Und ja, einfach, es war auch dann spannend zu sehen. Sie hat dann, glaube ich, 2006 oder so das letzte Mal was verfasst. Und also es gibt auch durchaus ein Verfallssystem. Also diese 900.000 Punkte oder was, die ich jetzt habe, wenn ich jetzt nichts machen würde, dann wären die in den nächsten 2 Jahren wieder locker bei 500.000 oder so. Also das nimmt auch ab. Aber es war einfach spannend zu sehen, wie sie das Ganze dann noch genutzt hatte. Quasi noch in der Zeit, wo so andere soziale Medien nicht so ganz so präsent waren. Ja, und eben diverse Umfragen zu, keine Ahnung, die Oscar-Verleihung, wer was anhat und ob man die Outfits gut findet. Und dann wird man da so reingesogen.
Würdest du sagen, du verbringst mehr Zeit auf StudIP als auf Facebook oder Instagram oder so?
Ja, also da ich kein Facebook selber habe, kann man das auf jeden Fall sagen. Aber also würde ich jetzt aber nicht sagen, nö. Also es ist mehr so gelegentlich in letzter Zeit mehr, so wo mir halt mal was einfällt oder wo ich irgendwas spannend finde. Der Blubber-Chat, das ist quasi dieses, so ein globaler, wie so ein WhatsApp-Chat, muss man sich vorstellen, einfach wo alle möglichen Leute was reinschreiben kann. Der ist leider schon wieder ein bisschen ausgestorben. Wenn da immer dieselben 3 Leute was reinschreiben und das dann auch nur einmal im Monat, dann passiert ja nicht so viel. Das ist ein bisschen schade, aber man gibt sich ja Mühe, dann doch immer noch ein bisschen was daraus zu holen.
Weißt du denn, seit wann du auf Platz 1 bist? Also gab es da einen Tag, den du rot im Kalender markiert hast?
Ja, das tatsächlich nicht. Ich hätte es mir mal aufschreiben müssen. vor anderthalb Jahren, hätte ich gesagt. Ich weiß es nicht genau. Also irgendwie so. Es ging dann irgendwann ein bisschen schneller, als man sich noch nicht mehr dann mit den einzelnen Umfragen rumgequält hat. Aber so genau weiß ich es tatsächlich nicht.
Gab es denn so einen Konkurrenzkampf, wer Platz 1 bekommt oder immer mal, dass jemand anderes vorne war und dann wieder du?
Wir hatten eine, ich habe mit Alex, nicht, ist ein, so ein Freund von mir, hatten wir quasi überlegt, wie man das Ganze besser gestalten kann oder wie man quasi möglichst viele Punkte bekommt und haben dann eben immer wieder Umfragen gemacht und immer uns so ein bisschen versucht, voneinander abzuhängen und dann, aber nicht unbedingt nur immer gegeneinander. Also wir haben uns auch darüber ausgetauscht, so, was sind denn die besten Strategien oder was kann man hier machen, was kann man da machen. Und da war dann schon so ein bisschen das, wer kriegt schneller die optimale Strategie raus dabei. Aber durchaus eher dann, man will ja dann doch Erster sein und man hofft dann natürlich, dass man selber den großen Trick irgendwie selber rausbekommt, bevor alle anderen das tun. Ich würde sagen, das haben wir geschafft.
Du bist gerade, glaube ich, mit 160.000 Punkten Abstand vorne sogar.
Ja, der dürfte sich relativ konstant halten. Wie gesagt, es gibt ja das System, dass sich das so selbst reguliert, dass man nicht unendlich viele Punkte in geringer Zeit machen kann. Nö, aber dann haben wir uns darüber auch ausgetauscht, wie man das machen kann. Also eher gegen die anderen dann noch, die jetzt so da neu dazugekommen sind, versuche ich es natürlich zu verteidigen, aber bisher habe ich noch ein sehr komfortables Polster, würde ich behaupten.
Genau. Wie gesagt, du hast über 970.000 Punkte und dadurch wirst du als Halbgott bezeichnet bei StudIP. Wie fühlt sich das an als Halbgott der Universität?
Das ist natürlich nur halb. Also ich arbeite im Moment daran, aus dem Halbgott einen Gott zu machen. Soweit ist es auch gar nicht mehr entfernt.
Gott gibt es dann ab 1 Million Punkte, oder?
Ja, es ist immer so in Zweierpotenzen. Also so 70.000 Punkte fehlen dann noch, so grob geschätzt. Vielleicht lasse ich die StudIP-Partys dann wieder aufleben. Habe ich auch in den Profilen von älteren Leuten durchaus gefunden, dass es durchaus mal dann so Treffen gab, wo sich dann die Leute, die sich da, keine Ahnung, 2003 oder was zusammengesammelt hatten, die dann immer so viel geschrieben hatten, dass sie sich auch mal wirklich dann vor Ort zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, Leute, lass mal da ein Bier trinken gehen. Mal gucken.
Dann noch abschließend, also ich habe auch mal in dein Gästebuch geschaut und da stehen Sachen wie wow oder einfach stark die Performance. Hast du denn noch abschließend eine Botschaft an deine Fans?
Ich danke mich natürlich für alle Nachrichten, die da gelassen werden. Es freut mich immer sehr, das zu lesen. Ansonsten, das, was ich mir noch viel wünsche, macht mehr Umfragen. Ich will mehr Umfragen beantworten. Und es macht mich immer traurig zu sehen, wenn Leute einfach nur ihr normales Standard-StudIP-Profil haben. Nehmt euch irgendeinen Avatar, schreibt irgendwas auf euer Profil, macht irgendwelche dummen Umfragen, ist mir egal. Ich sehe die meisten tatsächlich auch, also ich guck dann immer mal so, wer hat denn da was geschrieben, guck auf das Profil. Also wenn ihr eine Umfrage macht, die Chancen stehen gut, dass ich vorbeikomme und sie beantworte, macht es einfach.
Sagt der Halbgott von StudIP, Janis Emil Borutta. Und damit zurück ins Studio.
Vielen Dank nochmal für das Interview.
Ja, so schön das auch war, das war es jetzt auch schon mit unserer heutigen Sendung. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und im September geht es auch gleich weiter mit der nächsten Sondersendung. Folgt uns gerne auf Instagram unter @gehört oder auf Twitter. Falls ihr Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail an info@gehört.de schreiben. Mein Name ist Leon Lehrmann und neben mir saß
Alexander Wolter.
Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend.
Macht's gut!